Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde, erlaubt mir, dass ich euch zu Beginn ein paar Fragen stelle. Und wir fangen ganz simpel an. Mit welchem Buch beginnt das Neue Testament? Matthäus. Wie beginnt Matthäus sein Buch? Was kommt zuerst darin vor? Ein Lebensbaum? Lebensbaum. Andere Ideen? Hier kennt sich jemand aus. Ein Lebensbaum. Also wer jetzt nämlich gesagt hätte, und darauf habe ich eigentlich gehofft und gewartet, es geht los mit der Geburt, ne, so wie sich das gehört. Ne. Wir sind nicht bei Lukas, da kommt das wunderbar vor. Matthäus fängt wirklich an und zählt, die Jugend würde sagen, die bucklige Verwandtschaft auf. 42 Generationen vor Jesus, zurück bis Abraham. Das ist dieser sogenannte Lebensbaum. Lest das mal durch, ganz interessant, heute nicht Predigtthema. Und dann kommt die Geburt, allerdings bei Matthäus ist das eher eine Sturzgeburt. Das wird nur ganz kurz umrissen und genau. Wir steigern uns in den Fragen. Welches Buch in der Bibel kommt vor Matthäus? Klammer auf, die sogenannten Spätschriften, Apokryphen lassen wir mal weg. Und wir verwenden mal die uns gebräuchlichen Bibelübersetzungen, wie Luther zum Beispiel. Was kommt vor Matthäus? Maleachi. Andere Ideen? Ihr überlegt noch, braucht ihr einen Telefonjoker? Maleachi, genau, Maleachi. Wir steigern uns weiter, nächste Frage. Was kommt inhaltlich im Buch Maleachi vor? Ups, richtig, ging mir nämlich genauso. Ist ja auch Literatur, die man vielleicht nicht täglich sich reinzieht, ne? Maleachi, was ist das überhaupt, wer ist das, ne? Genau, aber vor einiger Zeit kam bei mir folgender Gedanke. Im Neuen Testament kenne ich mich vielleicht ein bisschen aus, kann so verschiedene Inhalte zuordnen, weiß sogar, wie es aufhört, sprich mit der Offenbarung, dass irgendwann ein Gericht kommt, dass Jesus wiederkommt. Aber ich glaube, nichts in diesem Buch ist zufällig. Und da wäre es doch vielleicht mal ganz interessant zu wissen, was kommt denn, bevor das Neue Testament losgeht? Wie schließt denn das Alte Testament überhaupt ab? Wäre doch vielleicht mal interessant zu wissen. Also ich hoffe, dass ihr jetzt auch ein bisschen neugierig seid, sonst könnte ich mir die Predigt sparen. Dann würde ich nur für mich predigen. Ich würde euch gern mit reinnehmen wollen. Aber Vorsicht, eine Sache müssen wir noch beachten. Die Urbibel, die war auf Hebräisch und die besteht bis heute unverändert fort. Das heißt, die Juden, die lesen diese hebräische Bibel, die natürlich logischerweise nur aus dem Alten Testament besteht und die hat eine andere Reihenfolge. Die endet mit den Chronikbüchern. Warum, weshalb? Ich weiß es nicht, hat alles seine Bedeutung und es hat wohl auch seine Bedeutung, dass irgendwann mal die Reihenfolge geändert worden ist. Es gab dann mal eine griechische und dann mal eine lateinische Übersetzung und irgendwann haben wir unsere Bibel erhalten mit der Reihenfolge, die uns geläufig ist und stimmt, Maleachi darf das Alte Testament abschließen. So viel zur Vorrede und ich würde vorschlagen, wir hören uns jetzt einfach mal die letzten Verse aus dem Alten Testament an.
Ihr redet hart gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sprecht: Was reden wir gegen dich? Ihr sagt: Es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße einhergehen vor dem Herrn Zebaoth? Darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen gedeihen und die Gottversuchen bleiben bewahrt. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es, und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient.
Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden an dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage.
Punkt. Aus die Maus. Fehlt eine Seite im Manuskript? Das ist doch kein Stil, das ist doch kein richtiger Abschluss. Also Maleachi, das geht besser. Schauen wir uns Matthäus wieder an. Der kriegt das besser hin. Nicht mit einer Drohung am Ende. Bei Matthäus wird zum Schluss nochmal Jesus zitiert mit dem wunderbaren Satz, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Na, das ist doch ein gelungener Abschluss. Schauen wir uns Paulus an. Da konnte auch manchmal ein bisschen Oll sein. Ne? Ja, wir wissen das. Der hat ja viele Briefe geschrieben an Personen, an Gemeinden, aber er endet stets mit einer Gnadenformel. Gnade sei mit dir, Gnade sei mit euch. Oder auch die Bibel generell, Offenbarung, die endet, nachdem dort vieles vorkommt, was weniger hübsch klingt, nochmal ganz versöhnlich. Amen. Ja, Herr Jesu, komme. Und ein Gnadengruß. Also, schlechter Stil. War mein erster Gedanke. Der zweite war, und da kam zum Glück relativ schnell, das hat wahrscheinlich Sinn. Und zwei Gedankengänge, die möchte ich gerne in dieser Predigt versuchen rüberzubringen und euch damit reinzunehmen. Was ist interessant? Was könnte für uns heute eine Riesenbedeutung haben? Und ich denke, das ist einiges. Zum einen die Botschaft von Maleachi an sich. Die ist 2500 Jahre alt. Und heute genauso aktuell, finde ich, wie damals. Da kommen Themen vor, ich werde noch einiges ansprechen, wo man denkt, das könnte auch letzte Woche geschrieben worden sein. Und der zweite Gedankengang, nämlich der mögliche Grund für dieses abrupte Ende. Punkt. Nach einer Drohung. Nichts weiter. Zum ersten Gedankengang, zum Inhalt. Es sind nur drei Kapitel, also ein kurzes Buch, das hat man in einer halben Stunde durchgelesen, aber gespickt mit hochbrisanten Themen. Das beginnt mit der Liebe Gottes zu seinem Volk. Genau, nochmal die zwei Gedankengänge. Diese Liebe Gottes, ganz vorn, gleich im zweiten Vers. Ich habe euch geliebt, sagt der Herr. Aber ihr sagt, wie hast du uns geliebt? Und das, was wir gehört haben, ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, sein Gebot zu halten und ein hartes Leben vor dem Herrn zu führen? Das ist ganz oft die Aussage und die Antwort des Volkes auf die Liebe Gottes. Es gibt weitere Themen. Maleachi spricht die Vorbildwirkung an, der geistlichen Führer in dem Volk, die sehr zu wünschen übrig lässt. Das Thema Ehe und Partnerschaft wird ausführlich und kritisch erwähnt. Ebenso der rechte Gottesdienst, von dem ein ganzer Teil des Volkes abgekommen ist. Da geht es um das richtige Opfer bringen, bis hin zum Zehnten, den Gott einverlangt. Übrigens, wer heute die Kollekte vermisst, die sammeln wir am Ausgang ein. Der Zehnte, und wo Gott sagt, wer den geben wird, der wird Segen in Fülle erhalten. Maleachi 3, Vers 10. Und interessanterweise wird zum Schluss sogar noch die Generationenfrage angesprochen. Also auch damals gab es wahrscheinlich, vorsichtig ausgedrückt, Interessenkonflikte zwischen den einzelnen Generationen. Also ein riesiger Mix und am Ende dann der Hinweis auf das kommende endzeitliche Geschehen. Das alles zusammengepackt, komprimiert in 3 Kapitel. Wenn das mal nicht aktuell ist. Ich habe mich deshalb gefragt, was war das für eine Situation, in die hinein Maleachi diese Prophetien und diese Botschaft bringen musste? Wir befinden uns circa im Jahr 450 vor Christus. Der Rest an Juden war zurückgekehrt aus der babylonischen Gefangenschaft, voller Vorfreude, dass sie zurückkommen durften. Und sie durften sogar trotz Fremdherrschaft den Tempel wieder aufbauen, den die Babylonier platt gemacht hatten. Der war zwar nicht mehr so schön und so prächtig wie der salomonische Tempel, aber immerhin hat seinen Zweck erfüllt. Und es gab ja auch in diesem Zeitraum viele Propheten, die auch wirklich das Heil vorausgesagt haben für das Volk Gottes. Propheten haben bloß in der Regel ein Problem. Die können nie den genauen Zeitpunkt benennen. Und das war das Problem. Weil wenn sich Hoffnungen nicht erfüllen, was passiert? Aus Hoffnung wird Enttäuschung. Und das Leben damals war hart. Eine Fremdherrschaft. Feinde ringsumher, die dem Volk Gottes auch nichts Gutes tun wollten. Zwischen den Zeilen bei Maleachi lesen wir von Hungersnöten, von Dürren. Ja, und dann an einen Gott zu glauben, der was Gutes verheißt, schwierig, ja? Und irgendwann kam es, wie es kommen musste. Der Glaube ist abgeflacht. Die Beziehung zu Gott, die wurde immer bröcklicher. Mit dem Opferbringen hat man es nicht mehr so genau genommen. Und irgendwann musste Gott so reagieren und so handeln und diese Worte dann sagen, wie wir es auch gehört haben. Spannende Geschichte. Und irgendwo, muss ich fast sagen, nachvollziehbar. Schauen wir uns mal den Maleachi selbst an. Was war das für ein Typ? Was wissen wir von dem? Nichts. Nichts. Also weder, wo er herkommt, noch was er für einen Beruf hatte. Keinerlei Angaben in der Bibel. Bibelkundler, die gehen sogar davon aus, vielleicht hat es ihn als Person gar nicht gegeben, sondern es war eher so eine Art Verfasserkreis, die dieses Buch geschrieben haben, weil dieses Buch etwas außergewöhnlich ist, weil es eben so komprimiert ist und auch irgendwo kunstvoll geschrieben, also so eine Art Diskussion mit Gott, Rede gegen Rede. Hilft uns nicht weiter, ist auch nicht ganz so interessant. Viel interessanter ist ja der Inhalt, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Und von dem Ausschnitt aus den letzten Versen wollen wir uns ein paar anschauen. Der Vers 14 nochmal. Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient, und was nützt es, sein Gebot zu halten und ein hartes Leben vor dem Herrn Zebaoth zu führen? Kennen wir diese Gedanken und diese Fragen? Vielleicht blöd gefragt, ne? Natürlich eine rhetorische Frage. Ich hätte es anders fragen müssen. Ich glaube, wer diese Fragen nicht kennt, da würde ich eher mal nach dem Glauben fragen und hinterfragen. Ist doch ganz normal. Selbst die Jünger, die ein paar Jahre mit Jesus zusammen waren, die haben gefragt, Meister, was nützt es uns, wenn wir mit dir mitgehen? Wir haben alles verlassen. Was haben wir davon? Und unser Leben, das besteht tagtäglich aus diesen Fragen, was nützt es mir? Das geht früh los, wenn ich auf Arbeit gehe. 62 Stufen oder Fahrstuhl? Was hilft mir mehr? Was nützt es, wenn ich laufe? Die Brötchen vom Bäcker oder wesentlich günstiger beim Discounter? Diese Abwägungsfrage, one statement. Das geht weiter im etwas Größeren. Nützt mir ein E-Auto etwas oder bleibe ich bei meinem Stinker? Klammer auf, Frage ist schon beantwortet. Das geht weiter bei Fragen der Partnerschaft. Was nützt es, an der Partnerschaft festzuhalten? Was habe ich davon, wenn doch scheinbar alles in den Bach runtergeht? Bis hin zu den Fragen und den Nutzen-Kostenrechnungen im Glaubensleben. Was nützt es, mich sonntags früh aus dem Bett zu quälen, hierher zu kommen? Eine lange Predigt anzuhören. Was nützt es, den Zehnten zu geben, wo ich so kaum über die Runden komme? Was habe ich davon, in der Gemeinde mitzuarbeiten? Und so weiter und so fort. Also irgendwo eine Frage, die nachvollziehbar ist und die zum Leben dazugehört. Eine Frage, die natürlich auch die Kirchen, die Gemeinden beschäftigt. Und es ist kein Geheimnis, dass die Mitgliederzahlen in Deutschland, aber auch anderswo teilweise drastisch sinken. Also gerade auch bei den sogenannten Volkskirchen. Und es gibt genug Untersuchungen, warum das so ist. Ja? Und viele Gründe, ich habe mal nachgelesen, oder viele geben an, ausgetretene, ach, die Kirchensteuern, die waren uns zu hoch, die wollten wir nicht mehr zahlen. Und dann fällt, oder dann kommt noch so ein Skandal und ein Skandälchen als Anlass und man tritt aus. Ich behaupte, bei fast jedem Grund gab es vorher einen Knacks auf der Beziehungsebene mit Gott. Wenn dann was kaputt geht, dann wird es schwierig, an einen Gott zu glauben, der einen liebt, der Verheißungen für einen bereithält. Und Gründe zum Klagen, die gibt es ständig, jeden Tag. Ne? Also wenn wir uns jetzt mal eine halbe Stunde Zeit nehmen würden und ich sage, klagt mal richtig los, ich glaube, die halbe Stunde würden wir gut füllen. Aber wir machen es heute mal umgedreht, auch wenn wir im Livestream sind und enttäuscht mich nicht. Einige haben vielleicht am Anfang das Schild beim Reinkommen gelesen, wenn nicht, ich bringe es nochmal. Ja, vielleicht auch ein bisschen provokant, ne? Ja, warum bist du heute hierher gekommen? Und wir wollen jetzt einfach mal, wer das möchte, uns zurufen, was die Gründe waren, um heute hierher zu kommen. Die Gründe, warum wir noch glauben, in einer kaputten, komischen Welt, hätte ich fast gesagt. Gibt es da aber Gründe? Ihr seid im Livestream nicht zu hören, deswegen werde ich es wiederholen, wenn jemand was sagt. Wer hat einen Grund und möchte das kurz sagen? Sonntag als Tag des Herrn. Weitere Gründe. Also ich bin heute hier, weil ich predigen muss. Um Gottes Wort zu hören. Gemeinschaft zu haben. Was für einen Alltag mitzunehmen. Gemeinsam anzubeten. Gemeinsam singen. Aufdanken.
Ich bin schon gespannt, ob mich mein Herr berührt und mir begegnet.
Gespannt sein, ob der Herr mich berührt und mir begegnet.
Wir können uns auch trösten.
Wir können uns gegenseitig trösten. Gibt es auch jemanden, der heute gar nicht so richtig gerne hierher kommen wollte? Da unterhalten wir uns hinterher. Okay, danke. Danke für eure Statements. Und ich denke, die sind ehrlich und das Bedürfnis, gut zu wissen, dass es dieses Bedürfnis noch gibt, dass es Gemeinde gibt und dass wir uns hier in Freiheit, in Frieden treffen können. Glauben, was bringt's? So habe ich die Predigt mal überschrieben, weil so habe ich einfach mal das, was Malachi uns mitteilt, zusammengefasst. Danke an der Stelle für eure Antworten. Ein nächster Vers, Vers 15. Darum preisen wir die Hochmütigen, denn die Gottlosen stehen gut da. Sie versuchen Gott und kommen davon. Den Gottlosen geht's gut, nicht? Die müssen keine Moralvorstellung beachten. Die können sonntags liegen bleiben oder zum Frühshoppen gehen oder zum Sport oder sonst was machen. Die müssen keinen Zehnten geben. Die dürfen beim Autofahren mal so richtig die Sau rauslassen, weil sie keinen Fischaufkleber hinten drauf haben. Und so weiter und so fort. Zwei Alarmzeichen über diesen Vers. Der erste, sich vergleichen mit anderen, gerade auch in Situationen, wo einem vielleicht das Wasser bis zum Hals steht, das muss schief gehen und andere beneiden, weil ich werde immer Gründe finden, warum es anderen besser geht. Ist keine neue Erkenntnis, uralt. Und zweitens, Verallgemeinerungen helfen in der Regel auch nicht weiter. Wer sind denn die Gottlosen? Ich vermute mal, bei dem Text sind eher die gemeint, die Gott kennen und dann irgendwann loswerden wollten. Oder wo die Beziehung eingeschlafen ist. Und deshalb sind sie auch Gott losgeworden. Und es gibt eine Menge Menschen davon. Und eben auch bis heute und vielleicht auch sogar zunehmend im Augenblick in unserem Land, wo man ja wahrscheinlich nicht mehr glauben muss, wenn man merkt, wie viele wirklich auch austreten. Und die Gottlosen, ja, da gibt es welche, die leben trotzdem gut. Sehr gut. Und die tun auch Gutes. Natürlich gibt es auch die Gottlosen, die, glaube ich, nicht so gut leben. Gerade auch auf Arbeit, im Beruf, da kenne ich, glaube ich, eine ganze Menge davon. Und allen Gruppen, egal wohin sie gehören, ist eins gemeinsam. Das Vakuum, was entsteht, wenn der Glaube abhanden gekommen ist, muss andersweitig gefüllt werden. Siehe die kleine Umfrage von Anke am Anfang. Ersatzreligionen. So manche Bewegung, ja, und manche Initiative, die hat diese Züge einer Ersatzreligion. So manches Hobby auch fast. Das kann der Sport sein, das können andere Dinge sein. Füllt das dieses Vakuum aus? Beantwortet das diese Sinnfrage, die sich jeder Mensch, da bin ich mir überzeugt, jeder Mensch, der denken kann, im Laufe seines Lebens mal stellt? Und wenn ich dann manchmal noch so lese oder aus den Medien höre, wobei ich bin da sehr zurückhaltend, was manche für Luxusprobleme haben, die vielleicht wirklich auch im Geld schwimmen und sich darstellen müssen. Nee, die muss ich nicht beneiden. Da denke ich manchmal und hoffe und bete auch, ach, ihr müsstet mit euren Möglichkeiten Gutes tun. Ihr habt doch die Möglichkeiten. Aber nicht zur Selbstdarstellung, sondern weil ihr irgendwo merkt, es ist dran. Jesus hat es 500 Jahre nach diesem Vers wie folgt ausgedrückt. Lukas 9, Vers 25. Was würde es dem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sich selbst verliert und Schaden an seiner Seele nimmt? Damit ist alles gesagt. Das kann kein Psychologe besser ausdrücken. Ein unglaublich toller Vers und war auch mal Jahreslosung gewesen. Haben wir mal Jugendstunde drüber gehalten. Ist allerdings 25 Jahre her. Wie geht Gott mit diesen Anklagen um? Zurück zum Vers 13. Die vorweggenommene Antwort. Ihr redet hart gegen mich, sagt der Herr. Enttäuschung, ja? Fast eine Resignation. So viel versucht, um das Volk in der richtigen Spur zu behalten, ist nicht gelungen. Was macht er jetzt? Jetzt endlich den Kanal voll haben, mit Blitz und Donner dazwischen hauen oder die beleidigte Leberwurst spielen? Wobei man muss vorsichtig sein bei dem Ausspruch, ne? Da haben schon manche ihren Job verloren deswegen. Überhaupt nicht. Die Reaktion von Gott sieht ganz, ganz anders aus. Vers 16. Aber die Gottesfürchtigen besprachen sich untereinander und der Herr beachtete und hörte es. Gott ist nicht eingeschnappt, weil er zum x-ten Male enttäuscht worden ist. Gott beachtet die Leisen. Gott beachtet die, die wahrscheinlich ringen, um im Alltag klarzukommen, die Beziehung, die Basis zu Gott behalten wollen. Das hört er. Bei dem ganzen Lärm, bei diesem lästerlichen Lärm, den es in dieser Welt gibt, Gott beachtet es. Und Gott hört auf diese. Wir haben einen hörenden Gott. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben. Für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen wertschätzen. Was für ein wunderbarer Begriff, wertschätzen. Also mittlerweile gibt es einen großen Discounter in Deutschland, der hat eine Eigenmarke kreiert, Wertschätze. Der hat abgelesen aus der Bibel, aus Maleachi, die kennen das Buch dort. Der Discounter hat noch ein K davor stehen, Originaltext Maleachi. Die, die Gott wertschätzen, die seinen Wert schätzen. Ein wunderbarer Begriff. Die werden in ein Buch eingetragen. Nun ist das so eine Sache mit Büchern, ja? Tagebücher sind vielleicht ganz gut, aber ich kann mich entsinnen, in der Schule hatte der Lehrer ein großes Buch. Gibt's sowas noch? Gibt's noch, okay. Und Sachen, die man schon längst vergessen hatte, Kurz vor Schuljahresabschluss kam das zum Vorschein, was man damals verbrochen hatte. Ein schreckliches Buch. Und es gab, glaube ich, durchaus auch Versuche oder auch gelungene Versuche, solche Bücher verschwinden zu lassen. Die Lehrer wissen das trotzdem noch irgendwie. Die haben ein zweites. Dieses Buch kommt nicht weg. Das überdauert alles. Das taucht nämlich in der Offenbarung 20 wieder auf, als Buch des Lebens. Dann wird es aufgeschlagen, um zu schauen, wer steht da alles drin. Was für eine herrliche Verheißung. Weiter mit Vers 17. Sie sollen, sagt der Herr Zebaoth, an dem Tag, den ich machen werde, mein Eigentum sein, und ich werde sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Mein Eigentum. Was machen kleine Kinder, also die ganz Kleinen, sobald sie sich bewegen können, sobald sie was greifen können oder erbeißen können, was machen die, wenn es ihnen weggenommen werden soll? Die kämpfen. Und wenn sie es nicht machen würden, sind sie schlecht erzogen. Das gehört doch dazu. Das nehme ich doch nicht weg, was mir gehört, was scheinbar mir gehört. Die kämpfen. Was machst du, wenn dir was weggenommen werden würde, was dir ganz, ganz wertvoll ist? Ich hoffe, du kämpfst genauso. Gerade auch, wenn es um Glaubensfragen geht. Weil da gibt's Mächte und Gewalten. Ist genauso beschrieben vor Maleachi. Lest mal Daniel. Da sind Sachen drinne, was da im Hintergrund abläuft, man will es gar nicht wissen. Die kämpfen um dich, um mich, weil sie dir, weil sie mir diesen Glauben, diese Beziehung zu Gott nicht gönnen. Und wenn wir da nicht kämpfen, gehen wir unter. Paulus hat geschrieben zu Timotheus: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen worden bist. Kämpfe und nicht gib auf. Und kämpf mit den Waffen, die Gott dir gibt. Gott kämpft genauso um sein Eigentum. Wenn du in diesem Buch stehst, will Gott dich nicht mehr hergeben. Er kämpft. Sein größter Kampf, da am Kreuz. Und seine Zusagen gehen weiter. Vers 20. Das Bild lassen wir mal wirken. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung unter ihren Flügeln. Das Alte Testament, das ist ja bekannt, dass dort wirklich auch Bilder gezeigt werden, die vielleicht manchmal etwas unverständlich oder übertrieben wirken. Die Sonne, das ist an sich schon ein Symbol für was Gutes. Der Messias wird damit oft in Verbindung gebracht. Sonne der Gerechtigkeit. Und auch das reicht noch nicht aus. Eine Sonne mit Heilung unter ihren Flügeln. Wie soll denn das gehen? Wie soll denn das aussehen? Ich habe eine andere Übersetzung gefunden. Da steht drinne verständlicher: Und Heil ist in ihren Strahlen. Das können wir nachvollziehen. Eine Sonne, die uns heilt, Sonne der Gerechtigkeit. Sonne bedeutet Leben. Menschen, die Gottes Namen wertschätzen, dürfen heil werden, dürfen leben. Und noch ein Bild. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen wie die Mastkälber. Ihr dürft jetzt lachen. Hat schon mal jemand Kälber beobachtet, die das erste Mal nach der Geburt aus der Enge des Stalls auf die Weide dürfen? Wie sieht denn das aus? Lustig. Dapsig. Ihr könnt jetzt auch sagen, bescheuert. Die brauchen nämlich eine ganze Weile, bis die begreifen, dass die vier Beine sie tragen können und dass man damit laufen und springen und rennen kann, auch wenn alles noch völlig unkoordiniert ist. Aber hey, damit sind wir gemeint. Er hat vor seinem inneren Auge diese Vorstellung entwickelt. Punkt, Punkt, Punkt. Kriegt die wahrscheinlich nie mehr los, wenn er Kälber sieht. Wir als Gemeinde, draußen im Park auf der grünen Wiese. Vielleicht sollte ich mal vorschlagen im Gemeinderat demnächst, dass wir einen Vorbereitungskurs anbieten, damit es da nicht ganz so schlimm aussieht. Ein Hüpfkurs im Sinne von Malachi 3. Hüpfen wie die Mastkälber. Als Bild für diese Freude, die es dann gibt, mit Jesus zusammen zu sein. Es gibt weitere Aussagen, die sind weniger schön, was mit denen basiert, die nicht dazugehören. Und dort, ja, kann man nicht lachen, weil die Aussagen sind im wahrsten Sinne des Wortes todernst. Aber noch bietet Gott Rettung an. Und so sind auch die letzten Verse von dem Buch zu verstehen, die wir gelesen und gehört haben. Ich habe anfangs erläutert, dass mich zwei Gedankengänge ja gefesselt haben und der zweite davon dieser abrupte Schluss war, wo wir bisher ein paar Fragezeichen sehen. Wirkt irgendwie unvollendet, dieses Buch, ja? Als hätte wirklich Malachi das Manuskript verschleudert, die letzte Seite ist abhanden gekommen. Kann ja durchaus sein, aber vielleicht auch nicht. Was Malachi nicht wissen konnte, dass fast ein halbes Jahrtausend später die Bibel weitergeschrieben wurde. Fast ein halbes Jahrtausend später gab es dann neue Propheten, Johannes der Täufer, und es gab vor allem Jesus. Das heißt, das Unvollendete, was Malachi gar nicht anders erklären konnte, das wurde vollendet. Und ich schlage vor, statt dem Punkt hinter dem letzten Vers machen wir einen Doppelpunkt. Gott war nicht am Ende mit seinem Heilsplan. Gott ist kein Gott von halben Sachen. Und diese Drohung oder diese Befürchtung, dass Gott dreinschlagen muss am Ende, die will er selbst umgehen, indem er Jesus auf die Erde geschickt hat, als Rettung für alle. In dem Buch ist viel Platz für die Namen. Glauben, was bringt's? Eine ganze Menge. Siehe eure Antworten, warum ihr heute hierher gekommen seid. Und siehe die Aussagen von Malachi. Glauben bringt's, dass Gott unser Gebet hört, auch die leisen Töne, dass er uns behandelt wie sein Eigentum, dass wir in seinem Buch des Lebens stehen, dass wir vollkommene Heilung erfahren dürfen durch die Sonne der Gerechtigkeit und dass wir irgendwann hüpfen dürfen wie die Mastkälber. Ich freue mich drauf. Bis dahin wird wahrscheinlich noch viel passieren, bevor dieser große und auch schreckliche Tag des Herrn kommt. Und dass viel passiert, ich glaube, das merken wir im Augenblick sehr deutlich. Und trotzdem, diese Zwischenzeit dürfen wir und müssen wir als Gnadenzeit verstehen und auch nutzen. Eines ist bei all diesen Wirrnissen aber gleich geblieben. Und ich war das vorschnell im Drücken. Weil ich möchte euch ein letztes Zitat, einen letzten Vers von Malachi mitgeben. Malachi 3, Vers 6. Denn ich bin der Herr und verändere mich nicht. Und es soll mit euch Kindern Jakobs nicht ganz vorbei sein. Gott bleibt derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Danke, Malachi, für deine Botschaft. Und danke, Gott, für deine Zusagen. Amen.